Kapitel 16. Der Safe Space für Führungskräfte oder wie man die Seele in der Machtanwendung schützt. Lautes Beten. Dass mein Vater Feuerwehrkommandant war, hatte in unserem Familienalltag nichts Besonderes. Er machte das zusätzlich zu seinem Beruf und offensichtlich auch mit Freude und voller Überzeugung. Es gab eben Einsätze, an denen er teilnahm. Das war normal. Allerdings kam es auch immer wieder vor, dass wir uns beim Frühstück gegenüber saßen und sich ein belastendes Schweigen um ihn herum ausbreitete. Dann saß er da mit vom Schlafmangel geröteten Augen, ein massiver Kerl, der seinen Kaffee herunterkippte und nur ein paar einsilbige Andeutungen machte, aus denen hervorging, dass er die ganze Nacht an der Autobahn verbracht hatte, wo sich nach einem Auffahrunfall schreckliche Szenen abgespielt haben mussten. Nach Details, das hatte ich mit den Jahren gelernt, fragte man lieber nicht. Wenn man die nämlich erfuhr, bekam man sie monatelang nicht mehr aus dem Kopf. Wir hatten jahrelang keine gute Beziehung. In der Pubertät ging ich ihm aus dem Weg, später sprachen wir nur wenig. Das änderte sich zum Glück wieder in seinen letzten Jahren. Als er begraben wurde, war die ganze Kirche angefüllt mit lauter Feuerwehrleuten, die um ihn trauerten. Und erst bei dieser Gelegenheit erfuhr ich, wie er diese nächtlichen Belastungen durchgehalten hatte. Ein schluchzender Feuerwehrmann fragte mich nämlich, mit wem sollen wir denn jetzt den Rosenkranz beten? Ich verstand erst nicht, was er meinte. Dann stellte sich heraus, dass sich mein Vater immer dann, wenn es einen Alarm gab, mit seinem besten Freund traf und sie dann gemeinsam im Auto zum Einsatz fuhren. Auf das ganze Elend, das sie am Ende der Fahrt vielleicht erwartete, bereiteten sich die Männer vor, indem sie im Wagen, und zwar laut, gemeinsam den Rosenkranz beteten. Sobald sie ausstiegen, schalteten sie um auf einen extremen Aktionsmodus. Es geht dabei gar nicht um den Rosenkranz an sich, eine spirituelle Tradition, die man unter gläubigen Katholiken antrifft und die sich eher auf dem Rückzug befindet. Andere religiöse Traditionen haben ihre Pendants zu diesem mantraartigen Beten, Muslime ebenso wie Hindus. Aber mit diesem Rosenkranz hatte sich ein Mensch in einer Leitungsrolle eine Resilienz geschaffen, mit der er überhaupt erst fähig wurde, die belastenden Entscheidungen vor Ort zu treffen. Dass auch durchsetzungsstarke Führungskräfte so etwas wie einen Schutz für die eigene Seele brauchen, wird viel zu wenig reflektiert. Entscheidungsstärke, ja, vielleicht ist es ganz nützlich, wenn man die hat, aber wer kümmert sich um die Voraussetzungen dafür? Wer hat wirklich Interesse an den seelischen Wartungsarbeiten, die den produktiven Weiterbetrieb einer Führungsrolle gewährleisten? Vielleicht hat eine zunehmende Verweigerungshaltung, solche Positionen noch einzunehmen, auch mit der Furcht zu tun, damit dann im Ernstfall alleingelassen zu werden. Was manchmal beim Nachdenken zu kurz kommt, ist allerdings die einfache Tatsache, dass auch bei Führungsrollen die berufliche Aufgabe immer nur einen Teil der Persönlichkeit abbildet. Sobald es um bezahlte Arbeit geht, auch in Führungsrollen, bewegen sich Menschen nun mal in einer Spannung zwischen zwei Polen. Auf der einen Seite der totalitäre Anspruch von Arbeitssystemen, sich ihnen mit Haut und Haar auszuliefern, oft verdeckt mit hohen Geldzusagen, Sicherheitsversprechen oder extremen Zugehörigkeitsverheißungen. Auf der anderen Seite ein vergleichbar totalitärer Anspruch auf grenzenlose Selbstverwirklichung, die in einer bezahlten Arbeit, auch der einer Führungsrolle, grundsätzlich nicht möglich ist. Vorbehalte sind gegenüber beiden dieser Pole angebracht. Es kann beglückend sein, innerhalb einer Führungsrolle gestalterische Kraft auszuleben. Das kann sich aber genauso schnell wieder ändern. Schutz für die eigene Seele kann in der Regel nicht in der Identifikation mit einem der beiden Pole entstehen, sondern durch etwas Drittes, einen oder mehrere Faktoren außerhalb dieser polaren Spannung. Seelische Nahrung. Um in einer Führungsrolle nicht durchzudrehen und in den Burnout zu schlittern, muss darum auch derjenige Anteil weiterhin genährt werden können, der im Beruf kaum oder gar nicht vorkommt. Dass ich gern im Chor singe oder mit Freunden Rad fahre, kann nicht schadlos einfach der Firma geopfert werden. Denn eben darin kann die Basis dafür liegen, dass ich diese berufliche Rolle überhaupt energetisch bewältigen kann. Insofern ist der wöchentliche Termin der Chorprobe, des Boxtrainings oder des Kochens für Freunde ebenso ernst zu nehmen wie der Termin mit einem Investor oder dem Vorstand, weil er unmittelbar berufliche Relevanz hat und muss darum auch im eigenen betrieblichen Kalender stehen. Der Mantel meiner beruflichen Rolle schützt alle Beteiligten, erst recht den Menschen, der unter dem Mantel steckt. Nur weil sie oder er mit diesem Seelenschutz und nicht nur mit immer verwundbarem Herzen auf beruflicher Bühne unterwegs ist, ist die übernommene Machtposition überhaupt lebbar. Allerdings muss dieser Mantel auch regelmäßig gelüftet werden. Am wahrscheinlichsten gelingt das außerhalb der Firma, im Kontakt mit den Menschen zu Hause, mit Freunden, mit zugewandten Menschen, die garantiert nichts mit dem Unternehmen und den dortigen Rollenimplikationen zu tun haben. Es gibt zum Beispiel wenig, was den Kopf so frei machen kann und die Seele nährt, wie das zwanglose und aufmerksame Spiel mit Kindern. In diesem Kontext spielt Macht in der Regel so gut wie keine Rolle. Oder wenn, dann nur so spielerisch, dass sie als federleicht und humorvoll empfunden werden kann. Ganz zu schweigen von der Liebesbeziehung, in der sich Führungskräfte aufhalten, wenn sie das Glück hatten, einen Partner oder eine Partnerin zu finden. Diese Beziehung ist oft viel fragiler, als es sich die Person, die in ihrer beruflichen Rolle aufgeht, vor lauter betrieblichen Erfordernissen vorstellen kann. Wie viele Partnerinnen oder Partner wünschen sich verzweifelt, dass die Führungskraft, mit der sie liiert sind, sie wenigstens so gut behandeln würde wie sonst seine oder ihre Kunden. Dabei ist es gerade diese Beziehung, die zum Atmen unter dem Rollenmantel den Sauerstoff liefert. Nur halten viele Menschen in Führungsrollen sie für ohne weiteres gesichert, sobald sie sich einmal für jemanden entschieden haben und investieren danach kaum noch etwas in ihre Liebe, bis plötzlich saniert werden muss. Der Rollenmantel muss immer wieder einmal abgenommen und ausgeklopft werden, sonst wächst er auf der Haut fest. Danach kann von souveräner Machtausübung keine Rede mehr sein. Dann wird man zum Junkie. Ihn aber gar nicht erst anzuziehen, macht auf eine Weise verwundbar, die den Anforderungen in der Regel nicht genügt.